Herzlich willkommen zur vierten Folge von Heiter bis Hypochondrisch. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Hallo zusammen.
Gott zum Gruße.
Gut, heute mal ohne Gast mal wieder. Das hat ein bisschen was mit der Sommerpause in der Krankenhauslandschaft zu tun. Wenn wir den Podcast senden, sind schon keine Sommerferien mehr, aber aktuell sind in Baden-Württemberg Sommerferien und im Moment haben wir das Problem, keine Gäste, die Zeit und Kapazität haben, mit uns den Podcast aufzunehmen. Aber wir werden nachher am Ende des Podcasts noch Bezug zu unserem nächsten Gast nehmen und ein bisschen Werbung noch für uns machen. Uns ist die Idee herangetragen worden, mal ein bisschen was dazu erzählen, was passiert eigentlich im Krankenhaus? Was passiert, wenn ich ins Krankenhaus komme? Was sind Abläufe? Was sind so häufige Fragen, die uns von Angehörigen angetragen werden? Darüber wollen wir uns heute ein Stück weit unterhalten.
Okay, also bei mir in der Infektiologie müssen wir mindestens dreimal am Tag die Klamotten wechseln, weil wir uns mit Kaffee bekleckern. Das ist eine unserer Haupttätigkeiten und Kernkompetenzen.
Ja, genau,
und die wir uns mit den Anästhesisten teilen.
Dazwischen nerven Sie andere Fachdisziplinen.
Das können wir hervorragend. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, es ist einmal so darum gehen, so gerade so auf Patientenseite oder aus Patientensicht sind manche Abläufe halt manchmal so ein bisschen undurchsichtig so. Es kommt einmal irgendwie frühst die Visite rein mit 4, 5 Weißkitteln, die dann irgendwie 3, 4 Fragen stellen und dann sofort wieder weg sind und dann ist den Rest des Tages erstmal Ruhe und vielleicht wird man zu irgendeiner Untersuchung geschoben.
Und sich meistens noch missverständlich ausdrücken während dieser 4 Minuten, die man hat.
Genau, völlig richtig. Und ich glaube, da einmal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, dass da auch ganz viel im Hintergrund passiert und wir nicht den ganzen Tag nur Kaffee trinken und Däumchen drehen. Genau, dazu, das ist so sozusagen der Zweck dieser Folge. Das heißt,
machen wir es mal ganz praktisch. Also die meisten, die uns hören, haben wahrscheinlich Kontakt zum Medizinsystem. Aber vielleicht sind ja der ein oder andere Zuhörer auch dabei, der sich immer fragt, ja gut, jetzt meine Oma, Mutter, Vater, ich selber habe ein akutes Problem, das mich in die Notaufnahme treibt. Und die Erfahrung, die man dann erstmal hat, glaube ich, ist so ein bisschen, jetzt warte ich erstmal hier. So. Woran liegt das und warum kommen die 20 Patienten, die so neben mir saßen, später gekommen sind, früher dran?
Es gibt auch ein paar sehr schlaue Leute, die sagen, ja, wenn ich immer einen Krankenwagen rufe, komme ich ja sofort dran. Nein, leider nicht. Man wird zwar dann reingefahren, aber man wird trotzdem nicht behandelt. Das System in der Notaufnahme folgt der sogenannten Manchester Triage. Ja, das heißt, die Patienten werden nach Schweregrad letztendlich einmal triagiert und dort gibt es quasi verschiedene Farbcodes. Ob schwarz ist quasi, Patient ist tot eingeliefert worden, das will man eigentlich nicht haben. Dann gibt es...
Da kommt dann auch der Infektiologe zu spät.
Im Moment. Das kann man nicht pauschalieren. Aufpassen. Nee, also von ich glaube, blau ist das niedrigste bis wirklich dunkelrot ist so der lebensbedrohliche Notfall, den man quasi sofort sehen muss. Und je nach Schweregrad der triagierten Behandlung wird eben festgelegt, bis wann quasi ein Arztkontakt stattfinden muss, wann die Blutabnahme erfolgt, wann welche Untersuchungen laufen etc. Weil die Notaufnahme ja eigentlich schon so gedacht ist, dass dort lebensbedrohliche Notfälle primär behandelt werden sollen und in Anführungszeichen kleinere Erkrankungen oder kleinere Probleme, die theoretisch auch ein Hausarzt lösen kann, eigentlich nicht primär von der Notaufnahme versorgt werden sollten.
Genau, jetzt heißt es ja immer, mein Hausarzt ist im Urlaub, mein Hausarzt hat keine Zeit, deswegen gehe ich dann gerne am Wochenende, wenn es gerade reinpasst, in die Notaufnahme. Genau dafür ist eine Notaufnahme eigentlich nicht zuständig. Wir verstehen alle, dass man ein akutes Problem hat und gerne einen Arzt sehen möchte oder auch denkt, man ist ganz schwer krank und deswegen muss man jetzt ins Krankenhaus. Das nimmt aber wahnsinnig viele Kapazitäten weg für Leute, die wirklich der Hilfe eines Krankenhauses und eines Notarztes bedürfen, weil wir müssen uns jeden Patienten natürlich angucken in der Notaufnahme, beziehungsweise die Notaufnahmemediziner. Und das macht die Sache manchmal etwas schwierig, dann klarzumachen, warum jetzt jemand warten muss. Vielleicht sagst du nochmal was zu dem Triage-System. Das ist ja jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben oder was wir so ein bisschen Pi mal Daumen machen, sondern da sind, glaube ich, schon Leute, die triagieren, die medizinisch geschult sind.
Genau, also das sind ausgebildete Pflegekräfte in der Regel, also Notfallpflegende, die letztendlich einmal anhand der Anamnese oder der Übergabe des Rettungsdienstes oder der eben geschilderten Beschwerden und der offensichtlichen Wunden quasi aufgrund von Schulungen und Erfahrungen entscheiden können, ob eben eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt oder nicht. Und da gibt es dann quasi so Kataloge, wo man dann sagt, okay, diese Erkrankung muss auf jeden Fall dorthin. Also ist eher was Schwerwiegendes oder was Leichtes. Also man kann sich da so ein bisschen langhangeln und
genau. Jetzt hat man es einmal in die Notaufnahme geschafft, beziehungsweise liegt dann da und dann hat man trotzdem das Gefühl, es passiert nichts. Natürlich wird man erstmal durchgemessen, sage ich jetzt mal, nicht medizinisch. Also Blutdruck wird kontrolliert, es wird die Sättigung gemessen, es wird ein EKG geschrieben, es wird Labor abgenommen, es werden Zugänge gelegt. Das ist manchmal für den Patienten vielleicht auch unverständlich. Ich komme doch jetzt wegen Bauchschmerzen, warum schreibt man jetzt ein EKG? Oder eigentlich wollte ich doch nur kurz einen Arzt sehen, mit dem meine Probleme besprechen, warum muss ich jetzt durch die ganze Mühle gedreht werden. Das hat nicht nur medizinische Gründe, sondern auch forensische Gründe, damit wir nichts verpassen. Und es hat natürlich auch die Notwendigkeit, unseren Patienten möglichst optimal zu betreuen und zum Beispiel keine lebensbedrohlichen Krankheitsbilder im Verlauf in irgendeiner Weise zu übersehen.
Genau. Zum Beispiel, wenn man es jetzt anhand von beispielsweise Atemnot, also man hat irgendwie jetzt, kommt in die Notaufnahme oder man entwickelt am Nachmittag irgendwie so ein bisschen, hat das Gefühl, irgendwie schlecht Luft zu bekommen, hat auch so ein bisschen eine verstopfte Nase, fühlt sich so fiebrig, Hausarzt, wie gesagt, im Urlaub oder gerade schon zu, weil Mittwochnachmittag oder ähnliches. Geht dann in die Notaufnahme, das heißt, dann kriegt man ein EKG, Blutdruck gemessen, Blut abgenommen, die Sauerstoffsättigung, warum machen wir das? Weil es eben ganz viele verschiedene Ursachen für Atemnot gibt. Das kann ein Herzproblem sein, das kann ein Lungenproblem sein im Sinne von einem Blutgerinnsel oder irgendwie dass quasi Luft zwischen der Thoraxwand und der Lunge ist, ein sogenannter Pneumothorax. Das kann sein, dass es eine Infektion ist. Das kann sein, dass eventuell irgendwie am Arbeitsplatz vielleicht irgendeine Toxizität aufgetreten ist, die man gar nicht mitgekriegt hat, die die Lunge gereizt hat etc. Das heißt, wir müssen uns einmal quasi von häufigen Differentialdiagnosen, die schwere Probleme machen können, die müssen wir möglichst schnell ausschließen und uns dann quasi runterarbeiten, was überhaupt genau das Problem ist. Ja, und das ist halt, wie so oft, häufig ist es häufig, wenn es vorm Fenster wird, ist es meist kein Zebra. Meistens sind es eben keine schwerwiegenden, ganz seltenen Erkrankungen.
Was dann?
Meist ist halt, wenn ich ein bisschen Atemnot habe und ein bisschen Husten, ist es halt doch ein Virusinfekt der oberen Atemwege. Nur wir müssen halt trotzdem der Sorgfaltspflicht und eben der genannten Forensik halber halt manchmal eventuell doch die Extrameile gehen und halt eben die schwerwiegende Erkrankung ausschließen. Genau.
Und es ist halt ganz schwierig für uns. Wir kennen ja den Patienten nicht in der Notaufnahme. Wir wissen nicht, wie er auf eine Krankheit reagiert. Es gibt Patienten, die dissimulieren, also denen geht's immer gut, obwohl wir denken, oh Gott, der ist schwer krank. Und dann gibt es Patienten, denen geht's eigentlich relativ gut, aber die bauschen auch kleinere Symptome zu großen Notfällen auf. Und das auseinander zu klamüsern in der Notaufnahme, wo wir den Patienten nicht kennen, wo wir nicht den Hintergrund kennen, wo wir nicht wissen, okay, ist da vielleicht auch eine psychische Komponente dabei, das macht die Sache manchmal sehr, sehr schwierig, oder?
Ja, obwohl man hier auch sagen muss, dass zum Beispiel das Krankheitsbild des Männerschnupfens eigentlich immer eine Notfallindikation ist und auch hier
definitiv
die sowohl die Mütter, Schwiegermütter und auch Ehefrauen den Mann immer ernst nehmen sollten, wenn dort Beschwerden dieser Art geschildert werden und auch solche Patienten werden auch grundlegend dunkelrot reagiert. Ja, das Verzug, Gefahrenverzug, da muss man höllisch aufpassen, nur dass man das auch mal verbalisiert hat.
Mit einer guten weiblichen Fürsorge ist vielleicht gar nicht der Krankenhausaufnahme bedürfte, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja. Wenn meine Frau das jetzt hört, kriege ich heute Abend wieder Ärger.
Frühestens im September.
Nee, also das macht die Sache manchmal tatsächlich etwas schwierig für uns und natürlich auch für den Patienten, weil man geht ja nicht freiwillig in die Notaufnahme. Man geht nicht dahin, weil es einem so super geht und man denkt, okay, ich habe gerade nichts zu tun, deswegen gucke ich mir das Marienhospital mal von innen an, sondern man hat Not. Und wir versuchen, diese Not in medizinisch verständliche Sprache zu übersetzen. Also was haben wir tatsächlich an verlässlichen Befunden, die eine Krankenhausaufnahme oder eine Weiterbehandlung im Krankenhaus auch notwendig machen? Und das, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Also wenn wir bei dem Thema Atemnot bleiben, was sind so typische Indikationen, wo ich einen Patienten tatsächlich stationär aufnehme?
Das kommt drauf an. Also wenn ich je nachdem, welche Ursache dann die Atemnot hat, also das kann zum Beispiel von einer mittelschweren Lungenentzündung über ein Blutgerinnsel in der Lunge oder eben ein Pneumothorax zu einem akuten Herzinfarkt, der auch eben eine Atemnot machen kann, eben gibt's ganz, ganz viele Ursachen, die das eben nötig machen. Ja, der normale, quasi fieberhafte, grippale Infekt ist in der Regel nicht nötig, dass man stationär aufgenommen wird. Ja. Aber es gibt eine Vielzahl an Erkrankungen und manchmal wissen wir es auch nicht, weil es noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung das geht, dass man dann eben zur Beobachtung auch mal eine stationäre Aufnahme macht und das dann eben nach 24 Stunden oder nach 48 Stunden reevaluiert, ob sich irgendwas an der Symptomatik ändert oder eine Dynamik da ist.
Genau, wenn wir jetzt mal einen Infekt der oberen Luftwege nehmen oder eine Pneumonie, gibt's ganz klare Scores, an denen wir uns langhangeln, wann wir einen Patienten aufnehmen.
Ja. Die gibt's. Das ist einerseits der CAB-65-Score, der sagt uns quasi anhand von Blutdruckwerten, Atemfrequenz, Alter und sozusagen Geisteszustand, also ob eine Verwirrung infektionsbedingt oder pneumoniebedingt vorliegt, quasi ob eine stationäre Aufnahme indiziert ist oder nicht. Und dann gibt's noch den ATS-Score, der uns sagt, wenn die stationäre Aufnahmeindikation besteht, ob das quasi auf einer Normalstation gehandelt werden kann, auf einer Überwachungsstation oder sogar schon auf einer Intensivstation. Ja, und das sind so die Scoring-Systeme, gibt es für viele Erkrankungen, die wir da einfach abfragen.
Und jetzt, das ist ein Thema, das viele Niedergelassene auch kennen. Jetzt haben wir ja jemanden mit einem Infekt, der kommt mit Husten, Fieber, Schnupfen, dem geht's auch schlecht, aber wir sagen, okay, er muss nicht stationär aufgenommen werden. Wir brauchen jetzt keine weiteren Maßnahmen, um zum Beispiel eine schwere Lungenentzündung auszuschließen, weil das ist auch sowas, wo wir, sag ich mal, die Beschwerden in eine medizinische Sprache übersetzen, ist eine Blutgasanalyse, um zu gucken, wie ist die Sauerstoffversorgung im Blut, wie sind die Entzündungszeichen sind im Blut, aber auch da, oder müssen wir sagen, nicht Entzündungswert ist nicht gleich Entzündungswert, auch bei jungen Menschen geht beim viralen Infekt der CRP-Wert zum Beispiel teilweise in relativ große Höhen, ohne dass wir sagen müssen, wir brauchen eine antibiotische Behandlung. Das ist das, was wir im ärztlichen Alltag immer wieder erleben, ist, dass Patienten eine Antibiotikatherapie einfordern, gerade wenn man ihnen sagt, okay, wir brauchen jetzt noch keine Antibiotikatherapie, ja, aber es ist seit 3 oder 4 Tagen nicht besser geworden. Auch da gibt es ganz klare Vorgaben, wann wir jemanden mit einem Antibiotikum behandeln. Und wir haben das zunehmende Problem von Resistenzen, da kann der Infektiologe, glaube ich, mehr zu sagen. Und wir müssen vorsichtig sein, welche Infekte wir mit dem Antibiotikum behandeln, oder?
Genau, also es gibt halt, wie du sagst, es gibt Leitlinien, die anhand von wissenschaftlichen Studien letztendlich erstellt werden, von Leitlinienkommissionen. Das sind in der Regel Universitätsprofessoren, die sich in dem Fachgebiet eben besonders gut auskennen und die sagen oder die beraten sich mit meist so um die 20 Leuten und sagen, okay, aufgrund der und der Arbeiten, also der neuesten Studienergebnisse, ist bei Erkrankung XY in der Konstellation die und die Therapie indiziert. Also das ist auch nichts, was wir quasi in der Notaufnahme oder in der Ambulanz oder wo auch immer quasi aus der Hüfte schießen oder uns mal so ausdenken, sondern das ist alles wissenschaftlich, also evidenzbasierte Medizin oder Empfehlungen, und ganz viele auch Lungenentzündungen sind eben viral bedingt. Und das Problem ist eben, dass wir, wenn wir Antibiotika geben, bei einer Virusinfektion wir eben keinen Effekt haben, sondern nur die möglichen unerwünschten Arzneimittel Mittelwirkungen, also Nebenwirkungen haben, also im Zweifel schaden, als dass es uns was nutzt, und zweitens eben wir eine resistente Stämme isolieren. Das heißt, wir im schlechtesten Fall eben einen resistenten Stamm selektionieren, dass dann eine Besiedlung stattfindet, und zusätzlich eben auch noch das Mikrobiom, also die Bakterien, die eben mit uns in Symbiose leben, also sei es in der Lunge, im Darm etc., eben kaputt machen, was wir noch gar nicht so ganz genau verstanden haben, was das eigentlich für Auswirkungen, also diese Symbiose auf unseren Körper hat.
Genau, so unsere kleinen Haustiere, die wir sozusagen jeden Tag mit durch die Welt schleppen. Eben, wir sind nicht so, dass die Bakterien und Viren in unsere Welt eingebrochen wären, sondern eher umgekehrt. Die Menschen sind in die Welten der Bakterien und Viren eingebrochen, und da gibt es unglaublich viele nützliche Bewohner unseres Körpers, die wir möglichst auch gerne da haben wollen. Sei es eben Infektabwehr, sei es ein Mikrobiom des Darmes, ist ja ein ganz großes Thema immer wieder, wo wir davon ausgehen, dass eine Zerstörung des Mikrobioms oder Veränderungen eben auch zu chronischen Erkrankungen führen können. Gut, jetzt bin ich im stationären Aufenthalt angekommen, der Arzt sagt mir, ich muss leider bleiben, und dann hören wir immer wieder von Patienten auch, ich bin jetzt seit 2 Tagen da, ich habe noch keinen Arzt gesehen. Das mag in seltenen Fällen tatsächlich stimmen, je nachdem, wann ich aufgenommen werde. Aber normalerweise kommt einmal am Tag ein ärztlicher Kollege vorbei und visitiert. Egal ob am Wochenende oder unter der Woche, oder?
Genau. Also das ist in der Regel so, dass wir eben jeden Morgen eine Frühbesprechung haben, wo sich die, also in der Regelarbeitszeit, also Montag bis Freitag quasi.
Samstag und Sonntag auch, aber da ist sie kleiner.
Aber das ist ja die offizielle Regelarbeitszeit, ist ja in Deutschland, ist ja wahrscheinlich eigentlich nur von Montag bis Donnerstag. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls haben wir frühs immer eine Übergabe, wo alle Patienten, die nachts quasi auf die internistischen Abteilungen aufgenommen wurden, übergeben werden. Also kurz Patient XY mit der und der Erkrankung, mit den Problemen, und zusätzlich eben, ob Patienten, die schon stationär waren, eben ein Problem in der Nacht geboten haben oder nicht. Und das findet eben auch, wie der Sebastian gerade schon gesagt hat, auch am Wochenende statt. Und jeder neu aufgenommene Patient wird am nächsten Tag mindestens einmal assistenzärztlich, wenn nicht oberärztlich gesehen. In der Regel oberärztlich. Das heißt, es kommt auf jeden Fall ein Oberarzt vorbei, schaut sich die Befunde an, die erhoben wurden, die Laborparameter, schaut sich den Patienten an, macht nochmal eine Anamnese, nochmal eine körperliche Untersuchung, eventuell nur eine Zieluntersuchung. Also der fängt jetzt vielleicht nicht an, unbedingt zu gucken, ob irgendwie, was weiß ich, die Fußnägel lackiert sind, sondern wenn es heißt Verdacht auf Pneumonie, dann...
Auch wichtig.
Auch wichtig, ist richtig. Aber es findet auf jeden Fall eine ärztliche Untersuchung statt. Das Problem ist, dass wir quasi Arbeitskleidung haben, und da gibt es nicht so einen ganz strengen Kleidungskodex. Also manche Kollegen im ärztlichen Bereich haben einen Kittel an, manche nicht. Manche haben eine blaue Hose, manche haben eine weiße Hose, etc. Das heißt, normalerweise stellen sich die ärztlichen Kollegen vor: Hallo, mein Name ist, ich bin heute der so und so, entweder diensthabender Assistent, Oberarzt oder eben der Stationsarzt. Nur rein vom Äußeren kann man das meistens nicht erkennen. Deswegen kann es manchmal den Eindruck erwecken, gerade wenn das eher so schnellere Visiten sind, wenn man irgendwie unter Zeitdruck steht, dass quasi in Anführungszeichen nur wieder einer von den Blaumännern drin war. Das war aber dann vielleicht doch schon die letztendlich assistenzärztliche oder oberärztliche Visite.
Und das Problem haben wir immer, oder nicht immer, aber das haben wir häufig bei älteren Patienten, die sozusagen vielleicht auch eben ein bisschen eingeschränkt sind kognitiv im Rahmen ihrer Erkrankung, nicht ganz genau wissen, was mit ihnen passiert. Dann kommen die Angehörigen am Wochenende und sagen, ja, meine Mutter, mein Vater, mein Onkel ist noch nicht visitiert worden oder hat keinen Arzt gesehen. Und das muss man tatsächlich sagen. Viele von den älteren Patienten haben tatsächlich immer noch das Bild, dass ein Arzt männlich zu sein hat und nicht die junge Assistenzärztin. Medizin ist aber mittlerweile weiblich. Definitiv, wir sind Stefan und ich sind eine aussterbende Spezies. Das muss man tatsächlich auch sagen. Und dann natürlich eine Ärztin, die im blauen Kasak rumläuft, also in offizieller Pflegekleidung, wird häufig dann eben auch nicht als Ärztin angesehen. Jetzt ist es häufig so, dass Patienten sonst eben auch bei einer Untersuchung sind im Rahmen der Regelzeit und dann eventuell erst später vom Arzt gesehen werden oder von der Ärztin. Das ist ein anderes häufiges Problem. Aber es ist nominell so, dass einmal am Tag eine Visite stattfindet. Wie ist deine Erfahrung so am Wochenende? Was kriegst du da so von deinen Patienten häufig wiedergespiegelt?
Also genau das. Also das ist so, sie sind der Erste, der mal mit mir redet. Oder ich habe, der Klassiker, ich habe noch nie einen Arzt gesehen. Gott sei Dank, dass sie da sind. Das ist, ja, das dieser Eindruck, das kann manchmal sein, dass eben der, gerade wie gesagt, im Krankenhaus ist man immer so ein bisschen unter Zeitdruck, der Eindruck entsteht, dass man so schnell und eigentlich interessiert uns nicht und wir wollen nur schnell durch, dass dann vielleicht der Eindruck entsteht, dass die Kollegen sich nicht genug Zeit nehmen. Das stimmt nicht, das tun sie, nur ganz viel davon findet eben in der heutigen Zeit leider nicht mehr am Patienten statt, sondern quasi der Patient-Arzt-Kontakt im Krankenhaus ist leider rein zeitlich gesehen sehr kurz inzwischen. Ganz viel findet im Hintergrund statt. Ja, das heißt, was macht der Assistent, wenn er quasi, oder so was ist so der ärztliche Tag, wie gesagt, nach der Frühbesprechung ist es so, dass dann die Kollegen einmal, also im Schnitt 15 Patienten visitieren müssen. Ja, dann eben noch die Patienten, die an dem Tag entlassen werden, eben noch ein Entlassgespräch führen müssen. Dann Neuaufnahmen zu machen haben, das sind in der Regel 3 pro Assistent. Dann eben die Untersuchungen für die neuen Patienten anmelden, die Blutwerte sichten, sich eben auch Gedanken machen, auch zusammen mit den Oberärzten, die einmal pro Tag kommen und dort eben eine auch Kurvenvisite machen, das heißt sich die Krankenakten anschauen, die Ergebnisse anschauen, diskutieren, was eben als nächstes zu tun ist, ob Differentialdiagnosen wahrscheinlich sind oder unwahrscheinlich, ob manche Erkrankungen oder Verdachtsmomente ausgeräumt werden konnten. Dann eben auf die neuen Erkenntnisse eventuell reagieren. Und manchmal ist es dann eben so, dass in diesem ganzen Wust und Trubel, während zusätzlich noch 50 Mal das Telefon pro Stunde läutet und die Pflege irgendwas braucht und Angehörige Gespräche wollen, dass dann vielleicht eben der Eindruck entsteht, da ist kein Interesse da. Nur es hat sich, wie gesagt, leider, das muss man wirklich sagen, leider die ärztliche Tätigkeit so ein bisschen vom Patienten rein von der Präsenz wegentwickelt. Das ist aber, wie gesagt, die Kollegen sitzen da nicht rum und trinken Kaffee, sondern die sind ganz fleißige Bienchen und haben ganz viel zu tun.
Wir trinken natürlich auch Kaffee, aber also sage ich mal, in den chirurgischen Fächern ist es einfach. Der Arzt ist nicht auf Station, weil er im OP ist. Bei den Internisten ist es tatsächlich so, wir werden ein Stück weit fürs Denken bezahlt. Und das läuft eben nicht am Patientenbett ab. Ist auch, glaube ich, gut so, weil viele der Gedanken, die wir uns machen, würden Patienten mehr verwirren. Aber es läuft auch eben, wenn Sie das so kennen, eine klassische Visite. 2 Ärzte kommen rein, fragen Frau Meier, wie geht's Ihnen? Die Frau Meier sagt, es ist gut. Dann wird kurz zielgerichtet untersucht, wird das klinische Bild eingeschaltet. Und das Fortschreiten unserer Therapie, das Anschlagen unserer Therapie, und dann sind wir auch schon wieder raus. Und das, glaube ich, wird unseren Patienten häufig nicht gerecht, weil die natürlich einen Gesprächsbedarf haben. Bei uns läuft aber vieles eben vorher, nachher am Rechner durch operative Untersuchungen ab, wo wir zu einer Diagnose kommen. Aber wir stehen Rede und Antwort, wenn wir gefragt werden. Angehörige, die Gesprächsbedarf haben, können jederzeit Termine ausmachen, können da sein zu den Visitenzeiten, können Fragen stellen etc. Wir versuchen die natürlich immer zu beantworten. Aber es ist eben so, dass wir einen Großteil unserer Arbeit eben in interdisziplinären Besprechungen ableisten, dass wir uns Gedanken um Patienten machen, dass wir Untersuchungen auswerten, Sprechstunden anbieten etc. 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 Aber natürlich, Fragen darf man und wir versuchen und hoffen uns auch verständlich auszudrücken. Aber dass jemand, der da im Bett liegt, jeder hat das, glaube ich, jeder, der mal im Krankenhaus war, hat das schon mal erlebt, da wird reingeschneit und die Fragen, die man loswerden wollte, wird man tatsächlich nicht los oder kriegt sie dann nur beantwortet. Das hat aber nichts mit fehlendem Interesse zu tun, sondern eben mit einem gewissen Zeitdruck. Der kann und darf nicht alles begründen, da sind wir, glaube ich, uns einig, aber eben sprechen kann man eigentlich mit uns ganz gut.
Genau, also ich denke, die Kernmessage, die wir hier vermitteln wollen, ist, das Patientenwohl oder das bestmögliche Outcome ist das, was unser Ziel der Arbeit ist, da geht unser Hirnschmalz und unsere Energie rein. Das ist das, was wir haben wollen. Weiß ich nicht, wie so kleine Detektive, die danach suchen und sich freuen, wenn sie den Goldtopf gefunden haben. Und die zweite wichtige Message ist, der Patient ist ja der Hauptakteur der Veranstaltung. Ja, das heißt, die Patienten sind ja in der Regel mündig, können selber Entscheidungen treffen und die müssen ja letztendlich, oder sie als Patient müssen ja ausbaden, was wir uns da zusammenreimen. Das heißt, wenn sie irgendwelche Sachen nicht verstehen oder nicht verstanden haben, warum Dinge passieren, wie sie passieren etc., dann einfach der Pflege Bescheid sagen, ich habe da was nicht verstanden, könnten Sie nochmal dem Stationsarzt oder dem Oberarzt Bescheid sagen, ich würde das gerne nochmal besprechen. Wir machen das. Das ist jederzeit, also völlig, völlig klar. Nur wenn keine Fragen kommen, gehen wir davon aus, dass es verstanden wurde. Und wir wissen, für uns ist das so ein bisschen Routine, was wir da immer von uns geben. Aber wie gesagt, das ist ganz wichtig. Sie müssen das so ein bisschen einfordern. Also da sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, dass Sie uns einfach sagen, so, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sie haben es mir vor 2 Tagen schon mal erklärt, aber mir ist es noch nicht ganz klar. Dann fragen Sie. Wir nehmen uns immer die Zeit. Es kann halt dann manchmal ein bisschen später werden oder ein bisschen dauern. Und mir fällt jetzt kein Kollege ein, der dann sagt, nee, mache ich nicht, weil ich habe es ja schon 3-mal erklärt. So, wie gesagt, uns ist ganz wichtig, dass Sie müssen ja, wie gesagt, die Therapieempfehlungen oder Entscheidungen ja tragen, die wir uns da ausdenken. Das heißt, da auch keine Hemmungen haben, einfach uns ein bisschen zu nerven.
Dir fällt kein Kollege ein? Na gut, okay. Glaube ich, war eine glatte Lüge, aber lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Nein, also das ist natürlich auch so, ich weiß nicht, jeder hat ja einen Beruf und jeder weiß ja, wie viel auch sozusagen in seinem eigenen Beruf an Routinen im Hintergrund läuft. Und das ist das nächste Thema. Dann wird eine Untersuchung angemeldet und dann wird man morgens plötzlich abgeholt zu einer Magenspiegelung, zu einer Darmspiegelung. Da ist man zwar aufgeklärt worden drüber, aber weiß im Moment dann wahrscheinlich gar nicht, was gerade stattfindet. Weil da kommt dann ein Transportdienst rein, der sagt, ich hole sie ab. So, und dann... Wenn man weiß, dann kann man sich so, okay, das wird wahrscheinlich die Magenspiegelung sein, ich war heute Morgen nüchtern. Aber eben, wenn das nicht läuft, ruhig auch mal nachfragen, wo soll ich hingebracht werden. Aber da werbe ich ein bisschen für Verständnis für unsere Abläufe. Wir haben eben unsere Routinen und die laufen im Krankenhaus. Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Fachgebiete, die miteinander arbeiten müssen. Also sage ich mal, der Radiologe und der Gastroenterologe, der Infektiologe und der Nephrologe, der Transportdienst, die Pflege, die... Der Essensservice, der vorbeikommt und fragt, wann es was man zu essen haben möchte. Und dann, genau, das ist immer ein ganz großes Thema bei uns im Haus. Warum kriege ich nicht die Ernährung, die ich gerne haben möchte? So, warum darf ich das und das nicht? Und da kommen dann wieder medizinische Gründe rein. Also muss ich mich salzarm, muss ich mich zuckerarm ernähren? Müssen wir manchmal beachten und reden wahrscheinlich darüber auch zu wenig. Oder man ist gerade bei einer Untersuchung und die Dame vom Essensmanagement kommt vorbei und wollte fragen, was man heute Abend zu essen haben möchte, ist aber nicht da. Dann kommt die natürlich nicht noch 3-mal vorbeigelaufen. Das würde unsere Zeit einfach sprengen.
Ja. Und ich denke, wie du sagst, da müssen wir so ein bisschen um Verständnis bitten. Manchmal ist es auch so, dass eben zum Beispiel in den Oberarztvisiten, die meistens so um die Mittagszeit stattfinden, eben der Oberarzt noch auf ganz tolle Ideen kommt, die dann der Assistent noch schnell sozusagen nachmelden oder anmelden muss. Und je nachdem, wie halt die Verfügbarkeiten auch, also beispielsweise Röntgenbild, so, da würden wir jetzt gerne noch ein Röntgen machen. Und dann haben die Radiologen gerade halt irgendeinen Slot frei bekommen, weil der eine Patient vielleicht doch schon entlassen wurde oder der sich so verschlechtert hat, dass die Untersuchung halt doch nicht möglich ist. Das heißt, die haben quasi einen Slot und dann ist eben gerade die Anmeldung reingekommen und dann wird es natürlich so schnell wie möglich gemacht. Quasi auch bevor der Stationsarzt eben mitteilen konnte, ja, wir würden jetzt gerne noch ein Röntgenbild machen, weil der Patient oder die Patientin dann schon auf dem Weg ist. Also das ist so ein bisschen, wie du sagst, halt den Abläufen geschuldet, dass halt, wie gesagt, halt die Kapazitäten, die wir haben, möglichst effizient genutzt werden sollen. Auch um den Tag im Krankenhaus ist ja ein verloren. Tag, um die Liegezeit oder eben den Krankenhausaufenthalt so kurz wie möglich zu gestalten. Manchmal hat man halt dummerweise halt auch genau das andere Problem, dass eben eine Untersuchung, die für den beispielsweise Folgetag fest geplant ist, eben aufgrund eines Notfalls, der über die Notaufnahme dann in der Nacht reingekommen ist, eben abgesagt werden muss oder so weit nach hinten verschoben werden muss, dass es halt dann doch hinten runterfällt, weil eben eine lebensbedrohliche Erkrankung eben Vorrang hat. Da findet dann quasi auch so ein bisschen eine Triage im Kleinen statt, weil jetzt eine lebensbedrohliche Erkrankung kann man halt nicht einfach mal 3 Tage liegen lassen und dann erst machen. Das geht halt einfach nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen das, was halt aber die Abläufe vorschreiben und dennoch ist da so ein bisschen auch von unserer Seite, wo wir auch noch ein bisschen nacharbeiten müssen, ehrlicherweise auch so ein bisschen die Kommunikation noch verbesserungswürdig. Auch das muss man ehrlicherweise sagen, ja.
Definitiv, aber deswegen kann man uns ansprechen. Man kann sagen, du, also oder sie, ich weiß immer noch nicht, was passiert. Was ist, wir haben meistens, oder? Meistens haben wir ein Konzept für einen Patienten, wenn er kommt, und wissen, welche Untersuchung wir uns vorstellen. Das darf man auch nachfragen. Das darf man auch nochmal nachhaken, wenn man etwas nicht verstanden hat. Genau, Notfall ist sozusagen das große Thema. Wo ich auch ganz gerne nochmal das Augenmerk drauf legen möchte. Wir arbeiten mit, und das hat, glaube ich, jeder in der Presse verfolgen können, mittlerweile mit begrenzten Ressourcen. Das ist einmal die Finanzierung, das ist aber auch andererseits das Personal, das uns an, das Fachpersonal, das uns an allen Ecken und Enden fehlt. Und da sprechen wir gar nicht so sehr über die Ärzte, sondern über Pflegenden. Die arbeiten schon relativ häufig am Anschlag, und das sehen sie denen nicht unbedingt an, der wievielte Dienst das jetzt ist oder ob die eine Doppelschicht geschoben hat und ob sie jetzt gerade eingesprungen ist und vielleicht die Station einfach noch nicht kennt. Das weiß man nicht. Bitte nur da manchmal vielleicht ein bisschen Verständnis für zu haben, dass da jemand vielleicht nicht so reagiert auf eine Nachfrage, wie man das hätte. Die meisten Sachen lassen sich im guten Gespräch klären. Und dann fand ich es ganz spannend. Letztens hatte ich eine Dame bei mir auf der Station liegen, die war über 80, und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir die und die Untersuchung und dann können Sie am Samstag nach Hause. Und dann sagte sie so, ich habe gedacht, ich bleibe jetzt 3 Wochen. Und dann habe ich sie etwas erstaunt angeguckt, wie sie auf die Idee kommt. Und dann sagt sie ja, dass sie das letzte Mal im Krankenhaus war. Da war das Standard. Dann blieb man 3 Wochen im Krankenhaus. Und da können wir vielleicht auch nochmal was zu sagen. Es war auch, als ich noch ein junger Assistenzarzt war, war auch die Liegezeit deutlich länger, die sich jetzt von Jahr zu Jahr verkürzt. Oder der Patient eben auch das Gefühl hat, ich bin drin und werde gleich wieder rausgeschmissen. Aber das hat auch durchaus eben seine Gründe.
Genau, und zwar, also liegt es an dem Abrechnungssystem in Deutschland. Wir haben ja das DRG-System, also Diagnosis Related Groups heißt das. Das ist letztendlich so, dass das ist ein Pauschalsystem, das heißt, eine gewisse Erkrankung bringt einen gewissen Betrag, weil quasi errechnet wurde, wie viel Aufwand diese Erkrankung letztendlich theoretisch erfordert, und da sind gewisse Liegezeiten hinterlegt, das heißt, es gibt eine untere Grenzverweildauer, eine mittlere Grenzverweildauer, eine obere Grenzverweildauer. Das heißt, wenn jetzt ein Patient mit einer speziellen Erkrankung aufgenommen wird und dann quasi vor der unteren Grenzverweildauer wieder entlassen wird, dann fragt sich natürlich der medizinische Dienst der Krankenkassen oder der medizinische Dienst, wie er inzwischen heißt, ja, warum habt ihr den überhaupt aufgenommen? Dann gibt es die obere Grenzverweildauer. Das heißt, dass der Patient dann eigentlich schon viel zu lange im Krankenhaus ist und die Länge des Krankenhausaufenthaltes quasi nicht mehr eigentlich gut durch diese Erkrankung erklärt ist. Und da gibt es die mittlere Grenzverweildauer. Das ist das, wo wir da eigentlich hinwollen. Damit man da mal so eine Relation kriegt, ein Tag im Krankenhaus kostet etwa 700 Euro. Das heißt, einfach nur, wenn der Patient einen Tag lang im Bett im Krankenhaus liegt, kostet es das System 700 Euro. Fix. Egal, was passiert. Das ist so der Mittelwert. Und wir müssen natürlich gucken. Wir haben letztendlich relativ hohen Druck im Sinne von, dass eben der ambulante Sektor, die auch aufgrund des demografischen Wandels und auch eines, ich sag mal, Gesundheitsinteresses und einer gewissen Anspruchshaltung der Patienten eben teilweise nicht mehr hinterherkommt und dann eben auch viele Patienten in die Klinik müssen, auch aufgrund der Schwere der Erkrankung. Und wir dann natürlich gucken müssen, ist denn die Therapie im Krankenhaus überhaupt nötig? Oder kann man das auch ambulant machen? Und wenn die Therapie im Krankenhaus nötig ist, dann versuchen wir das natürlich so schnell wie möglich zu gewährleisten, weil ein Tag im Krankenhaus ist ein verlorener Tag. Und auch, weil wir natürlich wieder Platz machen wollen für andere schwerkranke Patienten, die Krankenhausbehandlung brauchen. Also es geht nicht darum, dass uns die Patienten wurscht und wir die schnell wieder raushaben wollen oder es uns nicht interessiert, sondern wir haben halt, wie du sagst, ein gewisses Ressourcen,
Problem.
Ja, wir haben gewisse Ressourcen zur Verfügung. Das wird alles weniger. Und wir müssen damit haushalten, dass wir halt für alle die bestmögliche Therapie hinbekommen. Und das ist manchmal eine ganz schöne Rumjongliererei.
Definitiv, ja. Und deswegen, eben weil du eben diese mittlere Grenzverweildauer ansprachst, das muss sozusagen das Ziel sein. Und dass die mittlere Grenzverweildauer, nur mal, damit man so eine Idee hat, liegt meistens so zwischen 5 und 7 Tagen. Also bei einer schweren Erkrankung. Es gibt auch Erkrankungen, da liegt es deutlich drunter. Das heißt also, wir müssen eigentlich in der Zeit alle notwendigen Untersuchungen und therapeutischen Schritte eingeleitet haben, dass wir dann sagen können, okay, den Patienten können wir mit der und der Therapie nach Hause lassen. Das klappt vielleicht beim 40-Jährigen, der sich selbst versorgen kann, der sich Termine ausmachen kann. Bei jemandem, der vielleicht 80, 90 ist und alleine zu Hause lebt, klappt das schon mal nicht. Und das ist dann tatsächlich eine Mischkalkulation. Wir schmeißen niemanden raus, aber wir müssen, und so schreibt das der Gesetzgeber, Patienten behandeln, die den besonderen Möglichkeiten eines Krankenhauses bedarf. Also das darf nicht ambulant durchführbar sein. Und da sind relativ viele Dinge ambulant durchführbar. Und da zählt eben für den medizinischen Dienst leider nicht, dass Patient vielleicht bettlägerig ist, nicht zum Hausarzt kann. Das interessiert die im Zweifel nicht. Ich habe einmal ein MD-Gutachten beantworten müssen, die mich fragte, warum ich eine 90-jährige Patientin am 25. Dezember nicht entlassen habe und erst am 29. Also in solchen Gemengenlagen bewegen wir uns. Das ist relativ streng angelegt. Wir versuchen trotzdem für den Patienten das Beste rauszubekommen und wir entlassen auch nicht blutig oder wir setzen niemanden auf die Straße. Aber das ist so, wenn es dann heißt, okay, Sie dürfen morgen gehen oder Sie müssen morgen nach Hause, ist das auch diesen wirtschaftlichen Gegebenheiten und gerade dem DRG-System geschuldet. Und auch wenn das DRG-System jetzt reformiert wird beziehungsweise gegen ein anderes System ausgetauscht wird, werden diese Notwendigkeiten, glaube ich, bestehen bleiben.
Definitiv. Also so richtig, das wird vielleicht anders genannt, aber so richtig, richtig ändern tut sich da nichts. Und man muss halt, auch da sind wir wieder bei der Kommunikation. Das Problem ist, dass halt manchmal eben dann diskutiert wird, beispielsweise wenn jetzt die Untersuchung so weit abgeschlossen sind, man aber noch auf irgendwelche Ergebnisse wartet, die halt auch im Jahr 25 manchmal halt einfach dauern, weil die Untersuchungen so aufwendig sind, kann es halt sein, dass dann eben in Anführungszeichen eine relativ spontane Nachricht kommt, ja, Sie dürfen morgen nach Hause oder Sie dürfen heute Abend noch nach Hause, obwohl man sich darauf eingestellt hat, eventuell noch 2-3 Tage zu bleiben. Das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass wir Sie rausschmeißen wollen, sondern dass einfach in der Konstellation der Krankenhausaufenthalt nicht mehr nötig ist. Ja, und das ist eben, und das dann kann man sagen, ja gut, ist ja das Problem vom Krankenhaus. Ja, ist richtig, nur der MD, also jeden Tag, den wir quasi dann den Patienten aus Kulanz länger liegen lassen, den zahlen wir. Also der zahlt das Krankenhaus, der wird uns knallhart gestrichen. Und irgendwann ist halt dann auch, weil die Ressourcen halt auch endlich sind, dann halt auch kein Geld mehr da. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Ja, und das wird natürlich immer gut abgewogen, ob eben die stationäre Therapie weiterhin nötig ist oder nicht. Und manchmal, wie gesagt, kann das eben vielleicht so ein bisschen hoppla hopp wirken, ist es aber nicht in dem Sinne.
Ja. Es ist tatsächlich in Deutschland so, jeder kriegt die Behandlung und auch die Untersuchungen, die er braucht. Natürlich hängt das von meiner ärztlichen Einschätzung ab, ob er die braucht und ob das notwendig ist. Und da gibt es bestimmt auch Diskussionen, ob man das jetzt noch macht oder nicht. Aber prinzipiell kriegen sie die optimale Behandlung und alle im Krankenhaus, egal ob sie sich jetzt mit dem gut verstehen oder nicht gut verstehen, arbeiten eigentlich darauf hin, für den Patienten die optimale Betreuung hinzubekommen. Das darf man einfach mal annehmen und so ist es auch in 99,99% der Fälle, ich sage immer 100% gibt es in der Medizin nicht. Das ist immer ein kleiner Graubereich, bleibt da. Gut, jetzt habe ich das, bin ich stationär, ich habe meine Behandlung, stehe 5 Tage unter Antibiotikatherapie, die Untersuchungen sind gelaufen und im besten Fall kommt der Assistenzarzt oder Oberarzt, sagt, Sie können morgen nach Hause. So, was passiert dann?
Im Idealfall wird man dann am nächsten Tag entlassen und ist wieder soweit gesund. Nein, also das ist in der Regel ist es so, dass dann eben nochmal vor der Entlassung ein Entlassgespräch stattfindet. Das heißt, Sie sind jetzt mit den und den Symptomen gekommen. Wir hatten die und die Differentialdiagnosen. Wir haben keinen Anhalt da und dafür. Wir haben es dann letztendlich als diese Diagnose dann definiert oder haben herausgefunden, dass sie das und das Problem haben. Beispielsweise, ich kam mit Atemnot und ein bisschen Fieber, dann wurde während des stationären Aufenthalts in der Diagnostik festgestellt, dass ich eine Lungenentzündung habe, die eben mittelschwer war, sodass ich stationär aufgenommen werden musste. Dann habe ich eine Antibiotikatherapie bekommen über beispielsweise 5 Tage. Damit ist sozusagen die Therapie behandelt. Wir haben keinen Anhalt für irgendwie eine andere Ursache der Atemnot gefunden, wie einen Herzinfarkt, einen Blutgerinnsel oder ähnliches. Und dann bekommen sie den Entlassbrief und idealerweise sollte man dann quasi am Tag der Entlassung zumindest mal den Entlassbrief beim Hausarzt vorbeibringen, dass der zumindest mal weiß, okay, der Patient XY war jetzt in der Klinik mit denen und den Problemen und das haben die gemacht und eventuell muss ich jetzt noch als niedergelassener Kollege vielleicht noch irgendeine Folgetherapie anordnen, eben dass die Antibiotika als Tablettenform weitergegeben werden, was wir dann aber kommunizieren würden oder eben Blutentnahmen noch nötig sind etc. Das ist so mal die so der...
Jetzt ist der Hausarzt in Urlaub und ich werde samstags entlassen und was passiert mit meinen Medikamenten?
Wir erstellen, dazu sind wir gesetzlich auch verpflichtet, ein Entlassrezept. Das heißt, wir sind dazu, wie gerade schon gesagt, gesetzlich verpflichtet, quasi ein Rezept für die neu angeordneten Medikamente zu erstellen in der kleinsten verfügbaren Packungsgröße, sodass auf jeden Fall übers Wochenende erstmal der Bedarf, bis quasi wieder ein ambulanter Arztbesuch möglich ist, abgedeckt ist. Wenn der Hausarzt jetzt halt 3 Wochen im Urlaub ist und man quasi in der ersten Woche entlassen wird oder quasi am Anfang der zweiten erst wieder die Möglichkeit hätte, weil man am Samstag entlassen wurde oder sowas, dann muss man aber auch zum Vertreter gehen. Also wir können nicht für die nächsten 4 Wochen Medikamente verschreiben oder mitgeben. Das dürfen wir gar nicht.
Nee, das also ist auch nicht gut, weil irgendjemand muss nochmal mit drüber gucken und vor allen Dingen häufig stehen im Arztbrief eben Dinge drin, was nochmal kontrolliert werden muss. Deswegen ist es wichtig, da auch nochmal in die Anschlussbehandlung zu gehen. Genauso ist es, erleben wir auch immer wieder, Patienten sind bei uns 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage, dann sagen wir, morgen können sie entlassen werden und dann kommen Angehörige oder der Patient auf uns zu und sagt, aber ich kann nicht nach Hause, mir geht's nicht so gut, ich kann mich alleine zu Hause nicht versorgen. Was passiert dann? Wir sind auch da im Rahmen des Entlassmanagements verpflichtet, für die Patienten eine Anschlussbehandlung zu suchen oder eben eine Versorgung zu organisieren. Dafür haben wir einen sehr, sehr regen Sozialdienst und da nochmal ein ganz großes Kompliment auch an die Kollegen, vielleicht hören die uns zu, die wirklich sehr bemüht sind, da alles möglich zu machen. Für uns ist es nur einfacher, und das bitte ich einfach zu beachten, wenn der Patient oder die Angehörigen bei Aufnahme auf uns zukommen und sagen, wir haben den Eindruck, das geht nicht mehr gut zu Hause. Dann können wir nämlich die Zeit, die wir haben, während der Patient stationär ist und wir ihn behandeln, schon dafür nutzen, eben eine Anschlussbehandlung zu suchen. Es ist immer ärgerlich, wenn das am Entlassungstag stattfindet und auffällt, dann verlängert sich nämlich die Entlassungszeit. Und da sind wir da tatsächlich dann auch auf die Mithilfe angewiesen. Und da machen wir eigentlich auch sonst alles möglich, oder?
Ja, vor allem das Problem ist, das ist für uns halt relativ unbefriedigend, weil wir halt natürlich, wie gesagt, versuchen auch die, wir entlassen Patienten nicht in die Häuslichkeit, wenn die häusliche Versorgung nicht gewährleistet ist. So, das kann man, glaube ich, schon mal so pauschal sagen.
Ja, definitiv.
So, also nur für uns ist halt wichtig, dass wir dann, je früher wir das wissen, desto früher können wir halt Maßnahmen einleiten, eben um die häusliche Versorgung zu verbessern oder wenn die häusliche Versorgung eben nicht mehr so wie gehabt stattfinden kann, eben beispielsweise Kurzzeitpflege Einrichtungen auszusuchen oder zu suchen oder eben auch bei der Pflegeheimsuche zu unterstützen. Denn es ist halt auch ein Problem, dass ganz klar vom Gesetzgeber gesagt wird, rein pflegerische Probleme sind keine Indikation für einen Krankenhausaufenthalt. Das heißt, wenn jetzt ein betagter Patient eben aufgrund einer Pneumonie im Krankenhaus war, bis jetzt alleine gelebt hat und es quasi halt jetzt so ist, dass er noch geschwächt ist, dass er eben nicht gut alleine auf die Toilette kann oder sich nicht alleine versorgen kann. Also primär halt einfach pflegerische Probleme bestehen, sagt der Gesetzgeber, ist nicht das Problem von einem Krankenhaus oder von der Krankenkasse. Das heißt, da muss sich der Patient irgendwie selber drum kümmern. Ja, damit machen sie es natürlich relativ einfach, weil das halt nicht so richtig realistisch ist. Und machen uns damit das Leben relativ schwer, weil wir natürlich aus Grund von ethisch-moralischen Gründen Patienten nicht einfach quasi entlassen können und sagen, ja gut, ist halt nicht unser Problem. Ja, also so funktioniert die Welt ja auch nicht. Ja, Gott sei Dank noch nicht, aber...
Nee, und das ist natürlich auch nicht unser Anspruch, das zu machen. oder den Patienten eben ins Nirvana zu schicken, sage ich mal, sondern es geht tatsächlich darum, eine optimale Versorgung noch für den Patienten zu finden, weil das gehört natürlich auch zur Medizin dazu. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir leben im städtischen Umfeld, wo nicht, sage ich mal, die ganze Familie vor Ort ist. Die Familie ist auch berufstätig, die Versorgung des Patienten kann dadurch nicht unbedingt gewährleistet werden, dass es ja eben Angehörige gibt. Wenn es überhaupt Angehörige gibt, wir haben auch relativ viele Patienten, die keine Angehörigen mehr haben, wo wir es organisieren müssen. Und das ist, in dem Spagat bewegen wir uns täglich. Deswegen ist es uns immer ganz recht, wenn man am Anfang schon sagt, geht nicht oder das und das ist der Bedarf. Ist noch ein Thema jetzt aktuell, das immer wieder in der Urlaubszeit auch aufploppt, ist, wie lange bleibt Patient XY im Krankenhaus? Können Sie mir das schon sagen? Das ist eine ganz schwere Geschichte, oder? Da am Anfang gleich zu sagen, okay, das sind 5 Tage, das sind 7 Tage, das sind 14 Tage.
Können wir eigentlich wenn es elektive Untersuchungen sind, also ein Patient wird wegen einer spezifischen Fragestellung eingewiesen, dann kann man das zumindest grob abschätzen. Wenn das Notaufnahmeaufnahmen sind, ist es meist schwierig, weil wir dann erst noch im Prozess der Diagnosefindung sind, wie der Name schon sagt, eben dynamisch ist und sich eben abhängig von den Befunden, die sich dort im Verlauf ergeben, eben die Liegezeiten eben nach oben oder unten eben verändern können. Wir versuchen das bei den Visiten so gut wie möglich zu kommunizieren, dass man eben sagt, okay, wenn das und das so und so ausfällt, dann vielleicht noch 1-2 Tage. Manchmal können wir es aber auch einfach überhaupt nicht sagen. Also das ist extrem schwierig.
Ja, also ist immer noch die Herausforderung zu sagen, okay, klar, wenn wir eine Antibiotikatherapie haben, die wir dann irgendwann abschließen, aber es passieren tatsächlich im Krankenhaus tagtäglich so viele Dinge, die vielleicht die Planung auch tatsächlich verändern. Und deswegen kommt es dann manchmal auch gefühlt zu Hauruck-Entlassungen. Ist nicht unsere Absicht, aber kann sich für den Patienten häufig so anfühlen. Ja, Sie haben noch vor 2 Tagen gesagt, ich bleibe mindestens noch 4 und jetzt darf ich trotzdem schon gehen. Das hat eben was mit Entwicklung von Laborwerten zu tun, von neuen Erkenntnissen etc. etc., die alle im Hintergrund laufen. So ein Krankenhaus ist ein Riesenbetrieb, wo viele Rädchen hoffentlich fast annähernd reibungsfrei ineinander greifen. Ich sage es auch manchmal so salopp, wenn Patienten wüssten, wie viel im Krankenhaus gut geht, obwohl Menschen da arbeiten, würden sie wahrscheinlich das nicht betreten. Nein, aber das ist tatsächlich, genau.
In anderen Häusern.
Natürlich läuft alles perfekt, genau, wie das Essen auch. Genau, ein Thema ist auch immer noch Unterbringung, oder? Das erleben wir immer wieder. Patienten möchten nicht mit dem einen Patienten im Zimmer liegen, Patienten möchten Einzelzimmer haben. Wir versuchen das auch alles möglich zu machen. Nur natürlich ist, und das kann man so sagen, ist ein Krankenhaus und kein Hotel. Ich kann mir meine Mitlieger nicht immer aussuchen und da kann es durchaus sein, dass man mal mit jemandem im Zimmer liegt, mit dem man sich nicht gut versteht oder der eventuell auch mal unruhig ist.
Genau, wie du sagst, wir versuchen da natürlich Patienten, die eben aufgrund von zum Beispiel neurologischen Erkrankungen oder einer Demenzerkrankung eben unruhig sind, nachts eventuell sprechen oder rufen, dass man die dort schon natürlich alleine legt, weil klar, wie du sagst, ein Krankenhaus ist ein Krankenhaus. Die Patienten, die hier nächtigen, sind meistens eben krank und nicht gesund und kommen hierher, weil das Essen so gut ist.
Was natürlich bei uns optimal ist.
Hervorragend, ja. Wir versuchen das natürlich schon zu berücksichtigen, nur wie du sagst, manchmal geht's halt nicht. Ja, wenn's halt aufgrund von mancher Erkrankungen muss man isolieren, das heißt, Patienten müssen einzeln gelegt werden, weil sie eben auch eine Ansteckungsgefahr für andere Patienten darstellen. Wir versuchen das schon immer so optimal wie möglich hinzukriegen. Manchmal ist es schlicht und ergreifend nicht möglich. Ja, also es liegt da nicht am fehlenden Willen, dass man, auch wenn man krank ist, natürlich vielleicht ein bisschen dünnhäutiger ist, ist auch nachvollziehbar. Und ich glaube, man muss dann einfach klar, dann vielleicht den Wunsch äußern, auch da dann, wenn einen wirklich was tierisch nervt, das einfach adressieren und kommunizieren, dass man das dann auf unserer Seite auch weiß, weil alles, was sie nicht sagen, wissen wir nicht. Wir können die Wünsche nicht von der Nase ablesen. Geräte dafür gibt es auch noch nicht. Deswegen ist es einfach wichtig, dass sie mit uns sprechen, ihre Wünsche kommunizieren und äußern. Sonst können wir halt nicht darauf reagieren und wir versuchen dann schon, das möglich zu machen.
Genau, eine Sache ist noch ganz wichtig, wenn Sie elektiv ins Krankenhaus kommen, wenn Sie eben auch von mir aus, wenn Sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wir erleben immer wieder, dass tatsächlich, und leider ist ein Krankenhaus auch nichts anderes als ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, dass Patienten dass Dinge gestohlen werden im Krankenhaus. Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause. Was Sie im Krankenhaus brauchen, ist eine Zahnbürste, Wechselkleidung, bequeme Kleidung. Sie müssen nicht die teuersten Designer-Klamotten mitbringen und vor allen Dingen auch, mag ja sein, dass Sie Ihr teures Parfüm lieben, mag sein, dass Sie Ihr teures Duschgel lieben, aber lassen Sie es lieber zu Hause. Nicht, dass permanent geklaut wird, aber Dinge gehen verloren. Keiner wird bei uns nach seinem Kleidungsstil beurteilt von uns Ärzten.
Nee, gar nicht. Also das ist, wie gesagt, also das ist nicht der Ort, wo man auf solche Sachen achtet, wo solche Sachen wichtig sind, dass man natürlich gerade wenn es einem schlecht geht, immer dann auch das beste Bild von sich abgeben möchte, ist nachvollziehbar und dennoch also auch teurer Schmuck etc. ist einfach im Krankenhaus auch aus hygienischen Gründen sicherlich nicht sinnvoll und auch nicht der Ort, wo man das dann tragen sollte. Wir versuchen sie so schnell wie möglich wieder gesund zu machen, dass sie dann eben wieder Orte besuchen können, wo das dann sinnvoller ist.
Definitiv. Mein Thema noch, wenn man gerade bei Entlassung ist, ist der Arztbrief. Den Arztbrief, den Sie am Entlassungstag mitbekommen, ist ein vorläufiger Arztbrief. Da stehen vielleicht nicht alle Befunde drin und der ist in Großteil der Fälle noch nicht oberärztlich vidiert. Das heißt, es kann sein, dass der Arztbrief, der nachher zum Hausarzt kommt, sich nochmal von dem vorläufigen Arztbrief unterscheidet, was drin steht.
Genau, weil eben zum Beispiel irgendwelche feingeweblichen Untersuchungsbefunde dann da sind, die eventuell das Gesamtbild ändern, weil irgendwelche aufwendigeren Blutuntersuchungen, sei es irgendwelche Antikörperdiagnostik oder ähnliches oder Biopsiematerial da ist, das eben eventuell nochmal diskutiert wird oder genau.
Und wenn Sie da eine Beanstandung haben in irgendeiner Weise, Sie waren nicht zufrieden mit uns, mit unserer Behandlung, dann sind wir immer ganz froh, wenn man das direkt kommuniziert. Mittlerweile natürlich vogue ist, ist Google-Bewertungen und im Gegensatz zu vielen anderen kommerziellen Unternehmen lassen wir die nicht löschen, wenn sie uns nicht passt, sondern sie stehen drin. Aber das ist natürlich häufig einfach, wie der Stefan schon häufiger gesagt hat heute, es ist häufig ein Kommunikationsproblem. Keiner von Ihnen will uns was Böses und wir wollen Ihnen nichts Böses. Meistens haben wir zu wenig oder falsch miteinander geredet. Lassen Sie es uns einfach wissen, wenn Sie unzufrieden waren, nicht irgendwo eine Ein-Sterne-Bewertung dalassen und sagen, ach, beim Dr. Maus war alles total piep, sondern einfach mit uns drüber reden, was nicht gefallen hat, was falsch war Ihrer Meinung nach, dass wir einfach drüber reden. Wir haben für fast alle Dinge, die wir so in unserem Klinikalltag tun, eigentlich eine gute Begründung.
Ja.
Oder?
So ist es.
Ja. Und das betrunken sind wir auch selten im Dienst.
Ja, bei den Chirurgen, ja, ich habe ja noch gelernt, wenn du mehr trinken kannst als ein Arzt, bist du Alkoholiker, aber nun gut. Das Entscheidende ist, glaube ich, auch wenn Ihnen Sachen gefallen haben, also es ist halt negative Sachen und dass man hin und wieder Dampf ablassen will, das ist immer schnell gemacht, aber auch wenn Ihnen Sachen gefallen haben, dürfen Sie natürlich, wenn Bewertungen da lassen. Es ist nicht so, dass wir uns über Bewertungen, sei es positiv oder negativ, nicht freuen, weil jede Rückmeldung ist eine Rückmeldung und nur wenn wir wissen, was wir falsch gemacht haben, können wir es nächstes Mal besser machen, weil wir es vielleicht auch gar nicht als Problem erkannt haben, ja, was Sie aber als Problem empfunden haben. Ja. Und auch hier nochmal, wenn man so diese ganzen Bewertungen durchgeht, ganz oft sehen wir, ja, es gibt zu wenig Parkplätze. Ja, gut, das ist in Stuttgart so. Und die mit der Therapie der Notfallpraxis war ich unzufrieden. Die Notfallpraxis ist aber nicht Teil vom Marienhospital.
Also das sind zufällig im gleichen Gebäude und wir sind auch froh, dass wir sie haben, gar keine Frage, aber eben das sind nicht wir und genau.
Genau, also nicht falsch verstehen, das war jetzt nicht als Bashing der Notfallpraxis gemeint, sondern es gibt auch genauso viele Negativbewertungen mit dem Marienhospital. Ja? Nur wie gesagt, also das da muss halt auch ein bisschen differenziert werden und viel kann man einfach durch ein bisschen miteinander reden meistens lösen, ja? Und die Zeit nimmt man sich ja auch.
Genau, und auch da, wir sind auch nur Menschen. Also wir haben auch mal einen schlechten Tag. Erstaunlicherweise, Stefan und ich, sehr, sehr selten. Aber auch der kommt vor. Und auch wir sind manchmal müde und genervt. Vielleicht einfach mal drüber reden und sagen, okay, das passte mir nicht, das war nicht gut. Oder eben auch, wenn es tatsächlich etwas gegeben hat. Auch Ärzte machen Fehler, auch Stefan und ich sehr, sehr selten, aber auch Ärzte machen Fehler und dann muss man offen drüber reden und dann kommunizieren wir das auch sehr, sehr offen im Krankenhaus. Genau, ich glaube, wir haben so einen Alltag oder eine Sache vielleicht noch, Patienten fragen immer, darf ich raus?
Ja, dürfen sie.
Ist kein Gefängnis.
Genau, nur wichtig ist ja, dass sie zumindest, also nicht in Rufweite bleiben, aber zumindest mal auf dem Gelände bleiben. Weil wenn und sie sich bei den Pflegenden abmelden, damit, wenn noch Untersuchungen anstehen etc., dass wir zumindest wissen, wo sie sind oder wenn sie eine Handynummer hinterlegen, dass man sie anrufen kann. Genau, also sie sind nicht ans Bett gefesselt. Das in keinster Weise. Nur wie gesagt, einfach ist es immer nett, dass wir dann zumindest wissen, wenn sie die Station verlassen, dass wir eben dann reagieren können, ja, falls doch noch irgendwas sein sollte.
Und abends muss jeder brav wieder in seinem Bettchen liegen. Das ist ganz wichtig, wenn der Nachtdurchgang kommt, sonst ist ein Patient theoretisch abgängig und das zieht dann einen Rattenschwanz nach sich, der für uns, für die Polizei und für den Patienten eigentlich nicht notwendig wäre. Eine wichtige Info ist noch, sollten Sie das Krankenhausgelände verlassen und es sollte Ihnen dann irgendetwas passieren und einen Rettungsdiensteinsatz nach sich ziehen, dann sind Sie theoretisch selber dazu verpflichtet, den Rettungsdienst zu bezahlen, weil Sie ja eigentlich zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus sind. Nur, dass man das vielleicht mal im Hinterkopf hat.
Und ich glaube, das sind so Kosten von so mindestens so um die 600 Euro.
Also kann man auch dann nach dem Krankenhausaufenthalt irgendwo schön auf Weindorf gehen von dem Geld. Ich habe gehört, dass es wahnsinnig teuer geworden ist.
Wahrscheinlich 600 Euro, da muss man, ich glaube, da kann man...
Das schaffen wir an einem Abend.
Genau, da kann man sich schon mal richtig die Rüstung lackieren. Ne?
Genau. Gut, genau, also vielleicht als Vorgriff zwei Dinge noch, Werbung in eigener Sache. Natürlich, wie gesagt, ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr uns hört, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne Feedback an uns, sowohl positiver als auch negativer Art. Wenn ihr Themenvorschläge habt, was ihr in den nächsten Wochen, Monaten hören wollt, gerne an uns. Unser nächster Gast wird jetzt kriege ich es hoffentlich richtig zusammen, die Frau Professor Riedinger sein, unsere neue ärztliche Direktorin der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, oder? Ist das richtig so?
Genau, ich glaube nur, das ist ein End zu viel. Ich glaube, sie heißt nur Frau Professor Riediger. Aber,
Riediger, okay.
Aber wir werden es nochmal Schande auf unser Haupt. Ja. Wir haben beide Versionen. Die richtige ist natürlich die wir meinen.
Selbstverständlich,
ja, genau. Das war ein Umsatz.
Wir freuen uns immens drauf. Im klinischen Alltag ist die Kollegin schon gut angekommen bei uns. Wir sind ganz froh, dass wir sie fürs Marienhospital gewinnen konnten. Eine sehr versierte Medizinerin, aber im persönlichen Umgang sehr angenehme Kollegin. Und ja, wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen und werden mal ein bisschen Einblick in Ihre doch sehr beeindruckende Vita geben.
Ja, und vor allem, also die Frau Professor hat auch ganz tolle neue Operationstechniken mitgebracht, die also gerade so Robotik assistierte OP. Da gibt's echt sehr spannende Sachen und auch das Spektrum, das jetzt hier angeboten werden kann, gerade das fand ich bei ihrem Einführungsvortrag, den sie gehalten hat, extrem beeindruckend, was da inzwischen chirurgisch geht, also auch Erkrankungen, wo ich eigentlich noch auf der Arztschule gelernt habe, das ist eher ein Todesurteil, dass da jetzt auch quasi zusammen mit der Onkologie, wo wir auch einen neuen Chefarzt mit dem Herrn Privatdozent Jehn haben, zusammen mit der Allgemeinchirurgie eben Therapien möglich werden, an die ich jetzt zumindest als einfacher Internist und Infektiologe zumindest noch gelernt hatte, dass das nicht therapierbar ist. Das fand ich hochspannend.
Was sich im Übrigen widerspricht, einfacher Internist und Infektiologe. Aber egal, das sind die kleinen Nicklichkeiten des Alltags und wir sind halt auch schon ein bisschen älter, der Stefan und ich. Genau, und zweite Werbung in eigener Sache. Wir dürfen im Oktober, also jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, kurz so in 2 bis 3 Tagen, haben wir die Chance, als Marienhospital, als Ärzte und Pflegende eine Ladenfläche im Milaneo zu zu bespielen. Das Milaneo, für Leute, die vielleicht nicht aus Stuttgart kommen, ist ein relativ großes Einkaufszentrum im Stuttgarter Norden. Da dürfen wir ein bisschen Werbung für uns machen. Kommt vorbei. Wir haben ein ganz spannendes Programm zusammengestellt für Patienten, für Pflegekräfte, für Ärzte. Ein Programmpunkt wird sein, dass wir dort einen Live-Podcast aufnehmen, also gerne auch mit dem Publikum zusammen, das dann hoffentlich zahlreich erscheint. Wir werden bestimmt nicht die Hallen füllen, die Wetten, das früher gefüllt hat, aber vielleicht kommen wir so etwa daran.
Naja, vielleicht ist bis Oktober zumindest unsere Haarpracht wie die von Thomas Gottschalk.
Ich arbeite daran. Ich gehe jetzt 2 Wochen in Urlaub.
Sehr gut.
Genau, also würden wir uns freuen, wenn ihr uns da besuchen kommt und dann können wir euch vielleicht auch ein bisschen mehr Einblicke in den Alltag im Marienhospital geben. Wie in dem letzten Podcast Folge ja schon erwähnt, wir fühlen uns alle pudelwohl hier und glaube, wir haben ein cooles Team und ein tolles Krankenhaus und sind froh, wenn Patienten und Mitarbeitende es auch so empfinden.
Genau, ansonsten auch zu dieser Folge gerne Bezug nehmen, wenn irgendwie nochmal zum Beispiel zum DRG-System oder sowas, also zu diesem, wie in Deutschland eigentlich Krankenhäuser Geld verdienen, wenn da irgendwie Interesse besteht oder Notaufnahme wollen wir eh nochmal als eigene Folge machen, um das nochmal sicherlich mit einer besseren Expertise beleuchten zu können, als das, was ich hier gerade von mir gegeben habe, wo sich vielleicht bei dem einen oder anderen Notfallmediziner die Haare gekraust haben.
Hallo,
sorry dafür. Genau, also einfach Rückmeldung geben, wir freuen uns.
Super, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, wenn nein, sagt uns Bescheid. Bis demnächst, ciao.
Einen ereignislosen Tag, tüdelü.